Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
In der Leitung ist jetzt unsere frühere Russland-Korrespondentin und Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt, damit wir wesentliche Aussagen des Botschafters noch einmal etwas genauer in den Blick nehmen können und auch erläutern können. Botschafter Netschajew, Gesine hat in dem Gespräch von zwei Gelegenheiten gesprochen, über ein Ende der Gewalt zu verhandeln. Einmal die Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022, also unmittelbar nach Beginn der russischen Invasion in der gesamten Ukraine. Zum anderen spricht der Botschafter von Vorschlägen Russlands vor dem völkerrechtswidrigen Angriff. Hören wir uns diesen Ausschnitt noch einmal gemeinsam an.
Ich meine Istanbul natürlich Frühjahr 22, wo das Papier, das von der Ukraine stammt, praktisch eine Grundlage war für die Verhandlungen. Das haben wir sofort gesagt. Wir sind damit einverstanden, auf dieser Grundlage zu verhandeln. Ja, und das wurde paraffiert von den entsprechenden Kollegen aus der Delegation von Kiew. Und wir haben gesagt, jetzt geht es, ja, bitte. Aber leider keine Fortsetzung, sonst kamen irgendwelche Botschaften und Vertreter der westlichen Länder, die Kiew gesagt haben, so geht es nicht. Aber Kiew ist, wie Sie wissen, ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht, aber Kiew ist nicht selbstständig in seinen Handlungen und das hat alles bedeutet. Mehr noch, wenn wir nochmals in die Geschichte einblicken, haben wir im Dezember 2021 verschiedene Papiere verteilt an die amerikanischen Kollegen, an die NATO und an die OSZE. Mit unseren Vorschlägen, Verhandlungen, denn es geht um die Sicherheit unseres Landes.
Also Gesine, Stichwort zunächst Verhandlungen Istanbul, Frühjahr 2022. Was sollten wir zum Hintergrund darüber wissen?
Ja, vorweg vielleicht, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass je komplizierter Themen sind, desto einfacher ist es, falsche Informationen zu streuen, gerade wenn man sie auch mit Bröckchen von Wahrheiten versieht. Das ist das Prinzip der russischen Desinformation und das ist generell schwer zu erkennen und auch gerade in Live-Situationen, in Interviews nahezu unmöglich, das alles einzuordnen. Zu Istanbul 2022 und der Behauptung, der Westen habe der Ukraine verboten zu verhandeln. Richtig ist, es gab Verhandlungen, es gab ein Papier in Istanbul, beide Delegationen, die ukrainische und die russische, waren optimistisch. Und die offenen Punkte sollten zwischen den Präsidenten Putin und Selenskyj direkt ausgehandelt werden. Dann hat Putin aber wenige Tage später in einem Telefonat mit dem damaligen Premier Italiens, Mario Draghi, gesagt, er stehe für ein Gespräch mit Selenskyj nicht zur Verfügung, die Zeit sei noch nicht reif für eine Waffenruhe. Und parallel sind damals einflussreiche Propagandisten über die russische Delegation hergefallen, zum Beispiel Wladimir Solowjow, ein Zitat, man darf diesen Drecksäcken nicht die Hand schütteln, man sollte mit ihnen überhaupt nicht reden. Also es war die russische Seite, die Anfang April 2022 einen Waffenstillstand verhinderte. Die russische Desinformation zitiert jetzt immer wieder eine Aussage des ukrainischen Verhandlungsleiters von damals. Der hat nämlich erzählt, der damalige britische Premier Boris Johnson sei damals in Kiew gewesen und er habe gesagt, wir verhandeln nicht. Es ist völlig unklar, was er mit wir meinte, die Ukraine oder auch Großbritannien mit Russland. Fakt ist, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gingen dann sogar noch weiter, obwohl Johnson angeblich das verboten hatte. Dann kamen aber die Kriegsverbrechen in Butscha und Irpin ans Licht. Russland hat parallel immer weiter angegriffen. Mariupol, erinnern wir uns, und Russland hat keineswegs den Eindruck erweckt, dass das Verhandlungsangebot ernst gemeint ist. Und das führte dann am Ende tatsächlich zum Scheitern.
Schauen wir noch auf die Vorschläge, von denen der Botschafter sprach. Vorschläge aus Russland im Dezember 2021, also vor Beginn der groß angelegten Invasion. Dann, was für Vorschläge waren das damals?
Die richteten sich an die USA, an die NATO, an die europäischen Staaten. Moskau wollte, dass sich die NATO verpflichtet, keine weiteren Staaten aufzunehmen, insbesondere nicht die Ukraine. Die war da explizit erwähnt in dem Papier. Und außerdem sollte die NATO sich verpflichten, in den nach 1997 aufgenommenen Mitgliedstaaten keine Waffen zu stationieren, zusätzlich zu denen, die dort 1997 stationiert war. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat hat das jetzt gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nochmal erläutert und hat gesagt, also die Russen forderten, alle NATO-Truppen aus dem östlichen Gebiet der Allianz abzuziehen. Das war ein klarer Bruch mit der NATO-Russland-Grundakte von 1997, in der sich Russland verpflichtet hatte, allen Staaten, auch denen in seiner Nachbarschaft, das Recht auf freie Bündniswahl zuzugestehen. Und deswegen war dieses Angebot in Anführungsstrichen von russischer Seite für die NATO inakzeptabel, denn es bedeutete im Prinzip das Ende der NATO als Verteidigungsbündnis auch vor Russland.
Nehmen wir uns noch ein zentrales Motiv in diesem Interview. Das ist der Schutz der russischen Bevölkerung als Rechtfertigung für die Invasion. Hören wir uns auch dazu noch eine weitere Passage an.
Wir haben in erster Linie das Ziel, die russische Bevölkerung und die russischsprachige Bevölkerung der östlichen Regionen der Ukraine zu schützen. Es geht um den Schutz der russischen Bevölkerung in diesen vier Regionen. Ja, und das war absolut notwendig, denn im Zuge der Verhandlungen für Minsker Abkommen, diese 8 Jahre lang, hat Kiew gegen die eigene Bevölkerung in diesen Regionen militärisch gekämpft. Es gab, soviel ich weiß, aus verschiedenen Quellen 14.000 bis 15.000 Opfer. Und darauf keine Aufmerksamkeit seitens unserer westlichen Kollegen. Wie sollen wir das auch einschätzen?
Gesine, wie schätzt du ein, was wir da vom Botschafter gerade gehört haben?
Ja, auch da sehen wir wieder, ein Teil der Information stimmt, diese Zahl 14.000 bis 15.000 Opfer in 8 Jahren. Aber diese Toten gab es nicht nur in dem von Russland unterstützten Gebiet, sondern auch auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet, insbesondere längs der Waffenstillstandslinie. Es waren nicht nur zivile Opfer, es waren zahlreiche Soldaten. Und die Behauptung, der Westen habe dem keine Aufmerksamkeit geschenkt, das ist Unsinn. Es gab ja eine OSZE-Beobachtermission dort, die ist patrouilliert. Sie ist allerdings im Laufe der Zeit immer stärker, insbesondere von den sogenannten Separatisten, gehindert worden, ihre Arbeit zu machen, zum Teil auch bedroht worden. Diese Behauptung, Schutz der russischen oder russischsprachigen Bevölkerung, das ist eine Erfindung von russischer Seite schon seit 2014. Das war schon bei der Besetzung der Krim der Fall, als der Krieg in den Donbass getragen wurde. Es wurde damals, ich erinnere mich, war damals Korrespondentin in Moskau, es wurden massiv gefälschte Videos in Umlauf gebracht. Zum Beispiel gab es eine angebliche Augenzeugin im Osten der Ukraine, die behauptete, dass ukrainische Soldaten die Einwohner von Slowjansk, einer Stadt dort, gefoltert und einen kleinen Jungen gekreuzigt hätten. Das war völlig frei erfunden. Die Augenzeugin entpuppte sich als Schauspielerin. Und was wir heute haben, ist ja, dass Russland vor allen Dingen solche Städte vernichtet, in denen russischsprachige Menschen leben.